Naja, so lange, beim letzten Mal, als ich da war, warst du nicht da, weil da warst du wohl krank, genau. Ja, wollte ich gerade sagen, ich freue mich wieder hier zu sein, unter der silbernen 25. Aber ich habe das, über Facebook habe ich so eine Nachricht bekommen, Geburtstagsanzeige, und denke, Christusgemeinde Lauenburg, und dann wollte ich noch fragen, irgendwie, wie viel der Geburtstag ist das eigentlich? Habe ich dann vergessen. Aber euch gibt es ja schon länger als 25 Jahre, ne? Ah, ja. Aber euch, ich würde mal schätzen, euch gibt es so 70 Jahre, würde ich sagen. Ihr seid doch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, aber die Christen, aber ich, das gibt schon länger. Ich kenne das. Ich meine, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, glaube ich, durch die Flüchtlinge so entstanden. Also ich, deswegen habe ich so gedacht, 70 Jahre könnte ich mir vorstellen. Aber gut. Ja, ne? Genau. Ja, stimmt. Ich weiß, da wurde ja von Lübeck und Hamburg betreut. Das war genau. Und wir waren aber als Jugendgruppe auch manchmal da. Edwin Pigors war da aus von Lübeck. Das war immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Okay, ja, genau. Das waren so ein paar Dinge. Und beim letzten Mal, als ich hier war, das war diese erste Corona-Welle, das war mein erster Präsenzgottesdienst wieder. Eine Zeit lang war ja gar nichts, auch bei uns nicht. Und dann war das der erste Gottesdienst, wo ich dann wieder sein konnte. Das fand ich auch ganz schön. Ja, dann wurde ja alles, ging alles, wurde alles immer lockerer. Man dachte ja fast schon so, das geht jetzt zurück. Und jetzt sind wir wieder praktisch mittendrin. Jetzt wird schon gesprochen vom Advent, Lockdown. Und also ich finde, Corona ist ja schon ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und ich möchte dazu auch ein bisschen was sagen am Anfang, weil ich glaube, dass das irgendwo auch wichtig ist. Ich denke, Corona, das ist ja ein bösartiges Virus. Also das ist in jeder Hinsicht, das ist bösartig, was die Gesundheitsschäden betrifft oder betreffen kann. Es ist aber auch bösartig, wie es wirkt, weil es sämtliche Kontakte eigentlich beschränkt, gerade wir als Christen, aber auch sonst. Man möchte ja eigentlich zusammenkommen, man möchte zusammen singen, man möchte Gemeinschaft pflegen, und Corona sagt eigentlich, das dürft ihr nicht mehr. Und deswegen, ich finde, das ist wirklich so dämonisch irgendwie schon. Und ich glaube aber auch, wir müssen aufpassen, dass wir als Christen damit auch richtig umgehen. Das ist ja in der ganzen Gesellschaft, denke ich, ist ja richtig so ein Riss geht durch die Gesellschaft. Ne? Es gibt die Leute, die, wissen wir, diese Maskenverweigerer, die Demos, die sagen, das ist alles Unsinn. Das ist, ich glaube, das kann man nicht ernst nehmen. Natürlich gibt es dieses Virus, aber diese Einschränkung der Grundrechte, dass man eben, wie gesagt, kaum noch zusammenkommen darf, dass man schon im Grunde einem vorgeschrieben wird, wer in die Wohnung darf, dass angedroht wird, man wird dort, die Polizei wird dort kontrollieren, wenn man irgendwelche Anzeigen kriegt. Das finde ich alles schon bedrohlich. Und das geht auch so ein bisschen in so eine Art Überwachungsstaat. Ja, und da muss man jetzt irgendwie, ich finde, da muss man aufpassen, ne? Also ich habe da jetzt auch gerade in diesen Tagen so eine Predigt von dem Leo Bigger, ICF Zürich, glaube ich, gehört, der das auch nochmal so thematisiert hat. Und hat ihm auch gefragt, ja, also er wird gefragt, leben wir in der Endzeit? Da sagt er sagt nicht ja, aber er sagt doch nicht nein. Also es ist, er sagt, vergleicht das so mit Wellen, die immer kommen, wie Wehen über eine Schwangere kommen, es passiert immer wieder was. Und aber jetzt ein Zeichen der Endzeit ist ja auch, dass die Liebe erkalten wird. Und da müssen wir aufpassen, dass auch in unserer Gesellschaft, auch in den Gemeinden, dass diese Liebe nicht erkaltet und dass nicht dieses Thema Corona alles bestimmt. Also, und dann hat er auch gesagt, eben zum Thema Maske, sagt er, also er findet natürlich die Maske nicht gut, aber er trägt sie, weil das irgendwie ja auch nicht so dramatisch ist. Und ich denke, man muss da wirklich immer sehen, auf der einen Seite ist dieses Liebesgebot, also auch wir wollen doch keine Leute gefährden. Und ihr habt in der Gemeinde, habt ihr ja einige Fälle auch schon gehabt. Also das verbietet sich auch, finde ich, als Christ kann man da nicht sagen, ach, wenn ich Christ bin, mir wird schon nichts passieren. Das ist gefährlich, sowas zu sagen. Es sagen einige, ich weiß, genau. Und da, das finde ich gefährlich. Auf der anderen Seite, dass Leute dieses Bedürfnis haben, sich einfach zusammenzutreffen, auch als Hauskreis, als Gemeinde, Das finde ich auch verständlich und finde, man darf sich auch vom Staat nicht alles verbieten lassen. Es ist so eine Gratwanderung. Und das, was der Leo Birger sagt, er möchte, aber er findet, er möchte auch nicht sich von Corona alles bestimmen lassen, dass das unser ganzes Denken beeinflusst, sondern gerade wir als Christen geht es doch um die Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen. Und das, und wir wissen ja, dass es neben diesem Coronavirus noch ganz andere Probleme gibt, die Menschheit bedrohen. Wir wissen um das Problem der Sünde. Und das sind alles so Dinge, darauf sollten wir uns konzentrieren. Und das finde ich irgendwie auch gut, dass wir nicht, dass nicht so ist, man spricht gar nicht mehr mit dem anderen, sondern man spricht nur noch mit den Leuten, die auf der eigenen Meinung sind. Man redet ja von so einer Blase, in der man sich bewegt, wo nur noch mit Gleichgesinnten. Das ist gefährlich und da sollten wir als Christen auch offen sein, offen miteinander umgehen, Rücksicht nehmen. Das würde, ja, das finde ich mir einfach nochmal wichtig, das so zu sagen. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das lebt, aber ich habe schon das Gefühl, hoffe, dass ihr das so lebt, dass ihr auch vernünftig und gut miteinander umgeht. Genau, das waren so ein paar einleitende Worte jetzt einfach mal. Ja, heute ist ja der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Wird dann auch Totensonntag genannt oder Ewigkeitssonntag. Die Christen nennen das Ewigkeitssonntag. Und fiel mir auch auf, als ich hierher fuhr, da waren einige Friedhöfe, ich denke, da sind so viele Autos und so etliche Menschen. Ah ja, klar, heute ist ja Totensonntag. Das heißt, das Kirchenjahr schließt sich ab. Heute ist der letzte Sonntag des alten Kirchenjahres, denn nächster Sonntag ist der erste Advent. Und das heißt, so am Ende so eines Kirchenjahres man steht jetzt da und entweder kann man zurückgucken auf das, was war, oder man guckt in die Zukunft. Und ich meine, ich war letztes Jahr oder vor 2 Jahren, war ich schon mal an diesem Sonntag da und da war das vom Predigtext, ging es da mehr um das Leid, um sozusagen, ja, da was uns hier auf dieser Welt auch bewegt. Da war eher so, wie komme ich mit dieser unvollkommenen Welt klar. Und heute wollen wir mal in die Zukunft gucken. Was passiert sozusagen, wenn dieses Jahr oder jetzt im Übertragen, wenn dieses Leben hier, diese Phase vorbei ist, was wartet dann auf uns? Und wenn wir in die Zukunft blicken wollen, dann gibt es natürlich ein Buch, was sich besonders anbietet, das ist die Offenbarung. Ne? Offenbarung, das sage ich jetzt mal eben auch für Sarah auf Englisch. Ich weiß nicht, Revelation, you know the book. Und der Predigtext ist diesmal Revelation 21:1-7, Offenbarung 21:1-7. Ich lese heute generell nach der Lutherbibel 1964, weil das so ein vertrauter Text ist. Aber generell ist es ja wichtig, wenn man sich Bibeltexte anschaut, also ich lese ja immer dann auch, was war vorher, was war hinterher, in welchem Kontext steht das? Nicht einfach sich ein Wort rausziehen, sondern gucken, in welchem Zusammenhang steht es. Und ich möchte jetzt mal, weil direkt vor unserem Predigtext ist ein anderer Text, den würde ich jetzt mal gerne lesen. Das sind Offenbarung 20:11-15, Revelation 20:11-15. Und da schreibt Johannes, der ja von Gott diese Vision geschenkt bekommen hat, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und so jemand nicht gefunden ward, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Also das ist ja eine dramatische Geschichte. Das hier heißt es bei Luther, das Weltgericht. Das wird gesagt, das jüngste Gericht. Also das ist eigentlich das, wenn diese Erde, wenn alles vorbei ist, dann findet dieses Gericht statt. Und es ist ja die Frage, wer wird da gerichtet? Und ich denke, es ist einmal wichtig zu sehen, das sind nicht die Christen, die da gerichtet werden, sondern die Christen, die sind ja schon vorher erdrückt worden, diese ersten Auferstehung, wo wir auch lesen, dass die Christen kommen ja gar nicht in dieses Gericht, wo es um Tod und Leben geht, ewiger Tod, ewiges Leben. In dieses Gericht kommen die Christen ja gar nicht. Das heißt, hier werden die anderen Toten, alle, die im Totenreich sind, hier wird dann auch vom Meer gesprochen, die werden alle vor Gott stehen. Und dann ist ja interessant, sie werden gerichtet nach ihren Werken, was in den Büchern geschrieben ist. Und dann wird ein Buch aufgetan, das Buch des Lebens. Dessen Name da nicht drin steht, der kommt eben in diesen feurigen Pfuhl, das ist die Hölle. Und da, glaube ich, gibt es manchmal auch so ein paar Missverständnisse zu diesem Buch des Lebens, würde ich nochmal gerne sagen. Man denkt vielleicht, ah ja, also wenn ich mich bekehre, dann wird mein Name da eingetragen. Das ist so nicht richtig, sondern es ist im Grunde andersrum. Jeder Mensch, der geboren wird, der das Leben bekommt, steht erstmal im Buch des Lebens drin. Ich finde das, habe ich eben, als ich das mal so erkannt habe, und es gibt auch Bibelstellen, die darauf hinweisen, dann finde ich das eigentlich eine tolle Sache eben. Das ist ja gerade auch bei den kleinen Kindern. Jeder, der das Leben geschenkt bekommt, steht erstmal im Buch des Lebens drin. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Und dann kann es eben so sein, dass durch sein Verhalten, durch das, was man tut, was man macht, dass der Name gestrichen wird aus dem Buch des Lebens. Aber dann, wenn dieser Name sozusagen drinsteht, dann heißt das, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Wissen wir auch, Matthäus 25, habe ich hier auch schon mal drüber gepredigt, wo Jesus sagt, ihr habt mich besucht, als ich krank war, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich Hunger hatte. Das sind eben die guten Werke. Aber letztlich wissen wir ja, wir werden ja nicht nach unseren Werken gerichtet. Unsere Werke entscheiden das ja nicht, ob wir bei Gott sein werden oder nicht. Unsere Werke entscheiden nachher, wo wir sein werden, im Himmel. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber das fand ich erstmal wichtig, das so zu sagen. So, und jetzt kommt unser Text, unser eigentlicher Predigtext. Offenbarung 21, 1 bis 7. Revelation 21, 1 to 7. Und ich, Johannes, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Amen. Soweit erstmal der Predigtext. Ja, wir hatten den Text, den ich davor gelesen habe, dieses jüngste Gericht, da heißt es ja, und vor dem, der auf dem Thron saß, floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Also das muss man so sagen, das ist das letzte Gericht. Die Menschen werden gerichtet, und Mensch und Schöpfung, also Himmel und Erde, das gehört zusammen. Gott hat den Himmel, also wenn hier von Himmel gesprochen ist, ist das Kosmos gemeint. Also nicht die Stätte, wo Gott wohnt, sondern das Weltall, der Kosmos und die Erde, das hat Gott ja für uns gemacht. Das war ja sozusagen, das sollte die Wohnstätte des Menschen sein. Und in dem Moment, wo diese Menschheitsgeschichte endet, endet auch die Geschichte dieser Erde, dieses Himmels. Also das heißt, der Himmel und Erde flohen vor Gott und sie fanden keinen Platz mehr. Jemand hat mal gesagt, die Erde, es wird alles aufgerollt. Das ist eine Etappe der Geschichte, die ist dann zu Ende. Das denken ja viele oder auch gar nicht denken, naja, irgendwie werden wir immer weiterleben hier auf der Erde. Das ist so nicht richtig. Das sagt die Bibel so nicht, sondern hier heißt es ja, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Es ist vorbei. Die Etappe hat Gott oder wird Gott eines Tages abschließen. Und dann heißt es, und das Meer ist nicht mehr. Das ist so ein Satz, kann man auch rätseln. Ja, was heißt das? Meer ist nicht mehr. Man kann das erstmal ganz banal sehen. Himmel, Erde und Meer, also und Wasser. Das ist alles eben vorbei. Das wird alles aufgerollt, was Gott damals geschaffen hat. Das gibt es nicht mehr. Meer kann aber auch, also wird manchmal auch genommen, häufig, gerade in der Offenbarung, ist das Völkermeer damit gemeint. Die verschiedenen Völker, die Nationen. Und das würde ja auch passen zu dem Text, den wir vorher gelesen haben. Die Menschen werden ja gerichtet. Sie sind dann ja nicht mehr da, bevölkern ja nicht mehr diese Erde. Also und das Meer, das Völkermeer ist nicht mehr. Oder manchmal wird das Meer auch verstanden als Begriff, wo man nicht so weiß, so die Brutstätte des Bösen. Klingt ist für uns erstmal ungewöhnlich, aber wir lesen zum Beispiel Offenbarung 13, dass der Antichrist aus dem Meer emporsteigt. Was damit jetzt genau gemeint ist, weiß ich nicht, aber das sind einfach nur so ein paar Deutungsmöglichkeiten. Also erster Himmel und erste Erde vergingen. Und ich sah die heilige Stadt. Johannes sieht die heilige Stadt. Und ich denke, da ist jeder von uns und gerade die Leute, die in Israel waren, Irmtraut hat es so aufgegriffen, das ist Jerusalem. Jerusalem ist die heilige Stadt. War es damals schon im Alten Testament. Es geht immer um Jerusalem, um Zion. Darum dreht sich eigentlich alles bis in unsere Zeit hinein. Es ist ja gar nicht mal so sehr jetzt Israel und die Palästinenser. Es geht hauptsächlich um Jerusalem. Das ist die Hauptstadt, wo der Tempel stand, wo die Al-Aqsa-Moschee mit dem Felsendom jetzt steht. Und alle wollen sie, darum geht es um Jerusalem. Und das ist ja auch interessant, dass jetzt durch Donald Trump, diesen sehr umstrittenen Präsidenten natürlich, aber immerhin ist ja zur Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt gekommen ist. Und das hat natürlich sehr viel Wut und Empörung bei den Palästinensern ausgelöst. Also Jerusalem war und ist einfach der Schmelztiegel. Da wird sich, denke ich, auch später die Zukunft dieser Welt entscheiden. Und er sieht die heilige Stadt, aber hier auch das neue Jerusalem. Das andere ist ja alles weg. Also das ist, aber Gott steht sozusagen, Jerusalem ist die heilige Stadt, aber ist ein neues Jerusalem. Nicht vom Menschen aufgebaut, sondern das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren. Gott selber baut sozusagen eine Stadt von ihm aus und ich denke, das ist auch gut so, wenn Menschen etwas bauen, siehe der Turmbau zu Babel, wo Menschen immer aufschichten und sich Namen machen wollen, das ist meist nicht von Erfolg gekrönt, aber Gott selbst wird hier ein neues Jerusalem bauen, schaffen. Und dann heißt es von diesem Jerusalem, dieses neue Jerusalem ist bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Also ganz toll, ganz herrlich. Und wenn wir mal zwei Kapitel vorher gucken, Offenbarung 19, 6 und 7, da steht dann, und ich hörte, und es war wie eine Stimme einer großen Schar, und wie eine Stimme großer Wasser, und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Das ist jetzt passiert, das Reich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Also das Lamm, das, glaube ich, wissen wir, das ist ja Jesus, das gekreuzigte Lamm, was sich nicht gewehrt hat, was zur Schlachtbank geführt wurde. Das ist Jesus, das Lamm. Die Braut des Lammes, ja, das ist im Grunde, das ist seine Gemeinde, aber ein bisschen auch, wie es Irmtraut im Gebet gesagt hat, eigentlich auch Israel, es ist sein Bundesvolk. Also genau, Gott hat ja Israel nicht auf alle Zeiten verstoßen, sondern Gott steht zu Israel, Gott steht zu seiner Gemeinde. Und die Menschen, die aus Israel Jesus dann als Messias erkennen, das werden ja noch viele sein, es gibt ja jetzt schon etliche, aber es werden ja noch viel mehr sein, das ist dann die Braut Christi, die Braut des Lammes. Da wird eben ein Fest gefeiert, eine Hochzeit, und deswegen sind alle da so toll geschmückt und herausgeputzt, sage ich mal. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Ich finde diesen, mag, ich kenne dieses Wort, das kenne ich schon seit Jahrzehnten, das ist so drin, das ist so ein tolles Wort. Und ich habe mich dann vorher, ich hatte nur kurz so mal angelesen schon, ja, ist das eigentlich, ist damit eigentlich dieses neue Jerusalem gemeint? Denn wenn man nachher in diesem Kapitel oder am Ende weiterliest, da wird das ja ganz grandios beschrieben, das neue Jerusalem, mit Gold und Edelsteinen und Perlen, also ein Palast, wie es seinesgleichen auf Erden nicht gibt. Und dann wird hier gesprochen von der Hütte Gottes. Ist damit dasselbe gemeint? Ja, sage ich mal. Woran erinnert euch das Wort Hütte? Genau, ne? Das ist wohl auch der Sinn der Sache. Man will sagen sozusagen, okay, das ist so wie damals die Stiftshütte. Die Stiftshütte war ja praktisch so ein mobiler Tempel. Das war ja, als Jerusalem noch gar nicht in den Händen der Israeliten war, sie auf der Wüstenwanderung waren. Da war die Stiftshütte, war ja schon so ähnlich wie der Tempel in klein. Das nannte man auch heiliges Zelt. Deswegen steht an manchen Übersetzungen hier auch Zelt. Aber das ist, soll bewusst eine Anspielung sein auf diese Stiftshütte damals. Diese Stiftshütte stand in der Mitte des Volkes Israel. Drumherum haben sich die ganzen Stämme da in ganz festgelegter Ordnung rumgruppiert. Und in dieser Stiftshütte gab es auch schon so ein Allerheiligstes, wo denn die Heiligkeit des Herrn war, wo Gott wohnte. Gott wohnte in der Stiftshütte. Können wir uns vielleicht gar nicht so ganz vorstellen. Aber wir wissen ja, wie Mose sagt, also er kann da gar nicht so einfach reingehen. Also er wird ja blind werden, er wird vergehen vor der Herrlichkeit Gottes. Hat sich dann so eine Decke über seinen Kopf genommen, und wenn er rauskam, dann strahlte sein ganzes Gesicht, so erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Gott wohnte in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, und später auch im Tempel. Und das, was sozusagen diese Stiftshütte und der Tempel, war eigentlich ja nur ein Vorgriff auf das, was später einmal sein wird. Hier wohnt Gott, Gott kommt dann am Ende der Zeiten zu den Menschen, ist präsent. Und der Unterschied Stiftshütte, ja doch irgendwie in gewisser Weise ärmlich, und dieser großartige Tempel, ja, so ist Gott. Jesus ist auch sozusagen, als Jesus in diese Welt kam, in Ärmlichkeit, in Schwachheit, in einer Krippe, in einem Stall geboren wurde, ja, das ist die Hütte in gewisser Weise. Und dann sehen wir nachher die Herrlichkeit Gottes, die gibt es auch. Und das ist, die hat er ja verlassen. Aber Gott kommt extra zu uns Menschen herunter in Niedrigkeit, damit wir es leicht haben, zu ihm zu kommen. Und er wird bei ihnen wohnen. Gott wird bei uns wohnen. Es war ja im Alten Bund, gerade im Alten Bund, ja eher immer so, und teilweise auch jetzt noch im Neuen Bund, eher manchmal so gegeneinander. Ihr müsst die Gebote halten, wenn ihr das macht, dann bin ich euch gnädig. Wenn ihr das aber nicht macht, dann werde ich euch bestrafen. Ein bisschen gilt das für uns auch, für uns gelten ja die Gebote weiter. Klar, wir haben das Vorrecht, wenn wir die Gebote übertreten, können wir zu Jesus kommen und er vergibt uns die Schuld. Aber in dieser Zeit, wo wir jetzt hingucken, da wird das, ist das ja alles gar nicht mehr sein. Das Böse ist dann ja alles weg. Dann wird es eine ewige Gemeinschaft sein. Interessant ist ja auch, dass auch Jesus bei den Menschen wohnte. Als Jesus gekommen ist, lesen wir, und das Wort, eben Jesus, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, das war auch die Mission Jesu, unter uns zu wohnen, nicht von oben irgendwie was zu machen, sondern Mensch zu sein, mitten unter uns zu sein. Das wird später in Vollendung dann auch tatsächlich passieren. Und sie werden sein Volk sein. So steht es hier, so habe ich es auch gelernt damals. Eigentlich müsste es heißen, und sie werden seine Völker sein. Das sagt auch die Neue Lutherbibel, spricht auch von Völkern, weil es ja Menschen aus allen Nationen sind, natürlich auch Menschen aus Israel. Auf der anderen Seite, finde ich, passt Volk auch wieder. Diese Völker, das ist ja nachher gar nicht mehr entscheidend, wo sie herkommen, sondern sie sind dann wieder Volk Gottes. Zusammen sind sie ein Volk. Insofern ist es eigentlich auch egal. Es ist das Volk Gottes, sein Volk. Und das Interessante ist, dass, so verstehe ich das, dass nicht nur zu diesem Volk Gottes nicht nur Menschen gehören, die nach unseren heutigen Maßstäben Christen sind, wo wir sagen, ja, die haben sich bekehrt, so wie wir hier vielleicht, sondern das ist das, was ich vorher gesagt hatte, Offenbarung 21, 20, wo sagt, die Menschen, die nach ihren Werken gerichtet werden. Und da lesen wir in Kapitel 21, die Verse 23, 24, nur mal so als Beispiel. Und die Stadt, also das neue Jerusalem, bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie scheine. Geht ja auch gar nicht. Gibt es ja nicht mehr. Ist ja weg. Weltall. Diese Stadt bedarf keiner Sonne und keines Mondes, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Also wenn man das so versteht oder so verstehen will, wie es hier steht, denke ich, haben wir einmal das himmlische Jerusalem, wo die Christen sozusagen leben. Und dann gibt es aber auf der Erde selbst, gibt es dann eben die Menschen, die nach ihrem Gewissen gerichtet wurden. Und da besteht ein Zugang zum himmlischen Jerusalem. Ist immer schwer vorstellbar, als ich das meiner Frau erzählt habe, sagt sie, das ist doch eher ein Bild oder so. Ja, kann sein. Also Johannes sieht es so. Da muss jeder sehen, wie er das für sich interpretiert. Aber so steht es hier drin. Und auch diese anderen Menschen auf der Erde gehören dann zum Volk Gottes, die dort auch in Ewigkeit leben werden. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Gott mit ihnen. Warum erinnert euch das? Ein Name Gottes. Emmanuel, ne? Gott mit uns, genau. Das ist ja ein Name Gottes, wie er auch verheißen wurde, nachher als Jesus dann auf die Welt gekommen ist. Der Emmanuel, der Gott mit uns. Das wird wieder, und einige Übersetzungen schreiben dort auch richtig Emmanuel rein. Gott ist bei seinen, mit seinen Menschen. Und seine Menschen, seine Söhne und Töchter werden bei ihm sein, alle Zeit. Also das ist ungebrochene Gemeinschaft. Und dann geht es ihm auch sehr schön weiter. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist ja sehr zuversichtlich, sehr tröstend. Aber man könnte natürlich auch, wenn man kritisch ist, fragen, wieso müssen da irgendwie Tränen entfernt werden? Ich denke, da ist alles Freude. Also laufen denn da Leute rum, die irgendwie Tränen überströmt sind in die Gassen des neuen Jerusalems? Ganz sicher nicht. Also ich denke, es gibt auch da zwei Möglichkeiten. Entweder man versteht das so einfach als biblische Bildersprache nach dem Motto, Gott ist für uns wie eine Mutter, die einen tröstet, die einem die Tränen abwischt, nach dem Motto, Gott ist immer für euch da, egal was passiert. Er wird immer für euch da sein. Ich glaube, so verstehen das die meisten auch. Und das kann man auch so verstehen. Man kann natürlich auch diese andere Linie nochmal aufgreifen, die ich eben gesagt habe, dass dort vor diesem Weltgericht ja auch Menschen sind, die Vergebung und Gnade Jesu ja in ihrem Leben gar nicht so erlebt haben, die von Jesus gar nichts wussten, vielleicht die ihn gar nicht kannten. Wenn ich denke mal, in unserer Zeit vielleicht heute durch die Medien kann vielleicht jeder erfahren, dass es Jesus gibt. Aber was war im 17. Jahrhundert, wenn jemand da in Afghanistan gelebt hat? Ich behaupte mal, der wird doch gar nicht gewusst haben, dass es Jesus gibt. Wie soll der da an Jesus glauben? Das geht ja irgendwie gar nicht. Und das greift der Römerbrief ja auch auf, der sagt, ja, aber die Leute haben eigentlich ein Wissen, dass es einen Gott gibt. Und wenn sie dann nach ihrem Gewissen leben, dann gibt es für diese Menschen eben auch eine Chance, was ich vorhin gelesen habe. Und das finde ich ist, weil viele sagen, ja, das wissen wir alles nicht, wie es ist. Ja, ich weiß es letztlich auch nicht, aber diese Stellen geben so einen Hinweis darauf, dass Gott, das wissen wir ja, dass Gott absolut gerecht ist und dass Gott dafür einen Weg finden wird, wie auch diese Menschen bei ihm, mit ihm leben können. Und da kann es eben sein, dass da viele Wunden der Vergangenheit noch sind, viele Verletzungen, die vielleicht unter Verfolgung gelitten haben, die in schlimmen Religionen waren, ob es der Islam ist oder ob es afrikanische Naturreligionen sind, dass sie sagen, hier muss etwas geheilt werden und wo Gott diese Menschen dann heilt, möglicherweise. Dann gibt es noch andere Sachen, was es dort alles nicht geben wird, dort bei Gott. Also das heißt, der Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Also der Tod hatten wir ja vorher gelesen, der wird ja auch in diesen feurigen Flur geworfen. Es gibt keinen Tod mehr, man kann gar nicht mehr sterben. Und diese anderen Sachen, Leid, Geschrei, Schmerz, das sind ja alles, wenn man so will, Vorstufen vom Tod. Bei Leid übersetzt man ja auch die Totenklage, es wird keine Totenklage mehr geben. Das waren ja auch ganz schreckliche Zeremonien, wo eine Woche lang geschrien und gejammert und geklagt wurde. Eine ganz düstere Atmosphäre eigentlich auch. Das wird das alles nicht mehr geben. Es wird auch kein Geschrei mehr, kein Angstgeschrei mehr geben. Kein Schmerz, denn auch Krankheit, sagt man, Krankheiten sind ja eigentlich Vorformen des Sterbens. Das ist ja das, am Ende landen wir ja alle da, wo man dann eben hinkommt. Es sei dann eben, Gott ruft uns vorher, darauf warten wir noch, darauf warte vielleicht auch Christel noch, ne, dass Gott, dieser Schall der Posaune kommt und Gott uns schon vorher zu sich holt. Also das wird es dort alles nicht mehr geben im Himmel. Denn das Erste ist vergangen. Also was ich vorhin sagte, das ist ein großes Kapitel ist abgeschlossen, ein Kapitel der Menschheitsgeschichte. Gott hat die Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es ist über tausende von Jahren ging diese Geschichte und das ist jetzt vorbei. Das Erste ist vergangen. Gott hat klar Nein gesagt zu Sünde, zu Tod und zu Teufel. Alles weg. Und dann Vers 5, jetzt was Ungewöhnliches. Und der auf dem Thron saß, sprach. Also Gott selber spricht. Das finden wir in der Offenbarung eigentlich kaum. Man sprechen meist die Engel oder so. Aber hier spricht Gott selbst. Da wendet er sich unmittelbar an Johannes und über Johannes an die Gemeinden. Das ist ja eine Botschaft an die Gemeinden. Da ist keine Vermittlung von Engeln oder Ältesten oder himmlischen Gestalten, die es ja im Himmel alles gibt, nicht mehr notwendig. Und Gott sagt, siehe, also passt mal auf, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Ich, der ewige Gott, der sich durch sein Wort bekannt gemacht hat, durch die Bibel, durch Jesus Christus. Ich, der ich Himmel und Erde durch mein Wort geschaffen habe. Ich, der ich mich in Jesus, meinem Sohn, vorgestellt habe. Ich werde es tun. Ich werde alles neu machen. Und ein bisschen erinnert dieser Vers, musste ich auch gleich dran denken, an eine andere Bibelstelle. 2. Korintherbrief 5, Vers 17, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Und bei der alten Luther steht noch, alles ist neu geworden. Und ich weiß, wie viele, auch ich, auch gerade als Jugendlicher, immer gesagt haben, was, alles ist neu geworden? Naja, also irgendwie so ganz ist es wohl doch nicht. Und das ist tatsächlich falsch übersetzt. Das steht in den vielen Übersetzungen anders. Jetzt heißt es, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist ja vollkommen richtig. Es ist ganz viel neu geworden, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Aber es ist nicht alles neu. Wir merken ja, unsere alte Natur, der alte Adam ist irgendwie immer noch da. Dass alles neu wird, das erleben wir erst am Ende der Zeiten. Und so auch die Gebete vorhin, ne, ob es um Jens geht oder um andere. Klar, Gott greift immer mal wieder ein in diese Zeit und sagt, gut, ich schenke euch jetzt auch körperliche Gesundheit. Das macht Gott. Ein Wunder, entgegen allen medizinischen Wahrscheinlichkeiten. Aber es werden hier nicht alle Krankheiten geheilt werden. Am Ende, manche werden auch bis ans Ende warten müssen. Und dann wird Gott sagen, okay, hab Geduld, harre aus, das ist kann auch sehr schwer sein, aber Gott hat seinen Plan mit uns, den wir nicht im Einzelnen kennen. Und Gott sagt dann weiter, schreibe zu Johannes, denn diese Worte sind treu und wahrhaftig. Gott selbst verbirgt sich vor der Gemeinde dafür, dass hier nicht nur schöne, aber irgendwie unmaßgebliche Träume erzählt werden. Gott sagt, nein, das habe ich selber so gesagt, das ist wahr, so wird es sein. Hefte praktisch das Siegel, sein Siegel an die Worte der Weissagung. Das ist so, als wenn dieses Buch die Rechtskraft hat, die ein Notar gibt, so wird besiegelt ein Grundstücksvertrag. Und jetzt ist es so, auch der ganzen Gesellschaft gegenüber, und hier auch, der ganzen Welt gegenüber sagt Gott, das habe ich versprochen, so wird es kommen. Und dann im nächsten Vers, Vers 6, heißt es einfach, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Es ist geschehen. Also drei ganz einfache Worte. Das göttliche Amen. Ja, es ist passiert. Es ist, oder für uns jetzt, das ist ja praktisch ein Blick in die Zukunft. Es wird so passieren. Gott wird das so machen. Und so ein bisschen erinnern diese drei Worte auch, war bei mir zumindest gleich so die Erinnerung. Es ist geschehen. Was könnte man da vielleicht noch denken? Was, kommt euch was anderes in den Sinn, was so ähnlich klingt? Es ist vollbracht, genau. Was Jesus am Kreuz sagt, und das passt ja auch. Das ist, im Grunde ist das dasselbe. Dort ist es vollbracht am Kreuz, das Erlösungswerk. Aber richtig, ist ja noch nicht vollendet, sondern vollendet wird es dann erst zu dem Zeitpunkt, wie wir es jetzt sehen. Aber das war der Beginn des Endes sozusagen war das. Und dann sagt Gott weiter, ich bin das A und das O. Wisst ihr ja, Alpha, griechisches Alphabet, Alpha und Omega. Ich bin das A und das O, Anfang und Ende. Das hat Gott schon am Anfang der Offenbarung. Und der Offenbarung hat er sich so vorgestellt. Hat gesagt, ja, ich bin das A und das O. Also das ist ja interessant. Gott, so ist es am Anfang, Gott schafft die Welt und so ist es am Ende. Gott beendet diese Welt auch wieder. Ohne Gott gibt es keinen Anfang und kein Ende. Fragen ja auch manche mit dem Weltall, wo kommt das alles her? Hat das überhaupt einen Anfang? Hat das ein Ende? Ohne natürlich Naturwissenschaftler zu sein, aber es ist ganz klar, es kann nur bei Gott angefangen und es kann nur bei Gott enden. Alles andere macht keinen Sinn, aus theologischer Sicht. Er selbst, Gott selbst, ist der Anfang und das Ende. Er ist der Ursprung und das Endziel. Er ist der ewige, allmächtige Gott, der dann auch Folgendes sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Vielleicht auch nochmal interessant zum Wort Wasser. Also allgemein, denke ich, ist für uns ja Wasser immer positiv. Positiver Begriff hier auch gemeint. Aber es ist nicht ohne Weite, es ist nicht immer positiv, auch gerade für die Menschen damals. Das salzige Wasser im Meer machte den Menschen häufig schlechte Erfahrungen. Aus der damaligen Sicht, und teilweise ja heute noch, es birgt bösartige Tiere. Die Bibel spricht von den Ungeheuern im Meer, da wissen wir gar nicht genau, was das alles ist, aber davon spricht die Bibel. Das Meer verschlingt Schiffe. Es zerstört Küsten, überflutet Land und Inseln. Also die Leute konnten damals in der Regel auch nicht schwimmen. Also das Meer war schon etwas, auch durchaus etwas Bedrohliches damals. Aber er muss da sagen, sobald das Wort Wasser mit dem Wort Quelle verbunden wird, ist es ein Element des Lebens. Wasser und Quelle ist immer positiv in der Bibel. Und das finden wir auch dann, also in diesem himmlischen Jerusalem, Offenbarung 22, Vers 1 heißt es, und er, ein Engel, zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Also dort gibt es dieses lebendige Wasser und Gott sagt dir, wer Durst hat, der nehme von diesem lebendigen Wasser, was ich ihm geben werde. Und die Durstigen sind eben die Lebensdurstigen. Ich bin immer froh, wenn ich merke, so gewisse Dinge kann ich aufgreifen. Du hast gesprochen von dem Hirsch, glaube ich, der nach frischem Wasser lechzt, das ist ja ein Bild für uns, dass wir uns nach Gott sehnen, nach seiner Gemeinschaft, nach seiner Versöhnung, dass wir in der Herrlichkeit Gottes leben wollen. Dieser Durst wird dort gestillt werden. Und da heißt es, sie sollen satt werden, umsonst, gratis. Ja, wenn etwas umsonst ist, da gibt es immer so zwei Möglichkeiten. Entweder ist es umsonst, weil es nichts wert ist, sagt, das will sowieso keiner haben, könnt ihr nehmen. Oder es ist umsonst, weil es unbezahlbar ist. Was man auf keinen Fall für Geld kriegen kann. Natürlich verhält es sich hier beim Zweiten so. Das ist wie mit Liebe. Die Liebe einer Mutter, die Liebe eines Mannes, einer Frau, die kann ich ja nicht bezahlen. Die ist unbezahlbar, es ist Geschenk. Es ist letztlich Gnade. Und Gott selbst ist ja diese Wasserquelle. Und aus Gnade gibt er uns von dieser Quelle. Wir dürfen daraus trinken. Es ist ja auch keine Prämie, wenn wir gut und richtig geglaubt haben, dann dürfen wir daraus trinken. Nein, er gibt uns dieses Wasser, dieses lebendige Wasser umsonst. Gemeinschaft von Gott ist Gnade. Umsonst, ohne Leistung. Dann am Vers 7, letzten Vers heißt es dann, wer überwindet, der wird es alles ererben. Der wird das alles ererben. Und da wird dieser Gedanke, was ich eben sagte, mit umsonst, ohne Leistung, wird ja nochmal aufgegriffen. Wenn ich etwas erbe, dann kriege ich das ja umsonst. Das kriege ich ja nicht, weil ich irgendwie, wer weiß was, vollbracht habe, sondern ein Erbe bekommt man aufgrund eines Testamentes oder aufgrund des Gesetzes. Das wird zugeteilt. Tue ich gar nichts zu. Ich bekomme das Erbe. Also wenn ich Kind Gottes bin, und darum geht es hier ja,
Wir sind Gottes Kinder, wir sind Erben,
wir werden alles das besitzen, was unser himmlischer Vater auch besitzt.
Aber, jetzt muss ich nochmal einen kleinen Schlenker machen, auch bei unser Erbrecht, aber wird die Gemeinde das Erbe auch antreten?
Man kann Erbe ja ausschlagen. Ne? Das machen manche. Weil sie sagen, ah, da ist sowieso alles überschuldet, da ist nichts zu holen, man kann das Erbe ausschlagen.
Können wir auch. Sollten wir bei Gott nicht tun. Aber könnten wir. Oder gibt es vielleicht auch eine Enterbung?
Das sind wir auch. Normal, es gibt ein gesetzliches Recht für die Kinder, aber wenn die sich so unbillig verhalten haben, also ganz grob unbillig, also im Extremfall, jemand hat versucht, seinen Vater umzubringen, der kann natürlich enterbt werden. Und das klingt hier so ein bisschen auch an, auch gerade wenn wir in den nächsten Vers, Vers 8 gucken, der hier gar nicht genannt ist, da will ich auch gar nicht jetzt im Einzelnen drauf angehen. Aber trotzdem, wenn es hier auch heißt, wer überwindet, wer wird das alles erben, das zeigt ja auch, es ist auch kein Selbstgänger. Man kommt nicht mit dem Fahrstuhl in den Himmel, sondern es ist Überwindung auch da. Es geht für uns darum, festzuhalten am Namen Jesus, durchzuhalten, durch alle Bedrohung und Verlockung hindurch. Das wird immer kommen. Es wird nicht immer alles einfach sein. Und dann gilt es, festzuhalten an Jesus. Und da verspricht Gott weiter, und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Also wir hatten Vers 3 ja schon allgemein von seinem Volk, hat Gott von seinem Volk gesprochen. Das ist toll. Aber das ist ja, sind alle gemein. Auch sehr wichtig. Aber hier wird jeder persönlich angesprochen. Und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Damit möchte ich jetzt noch zum Schluss kommen und lese nochmal diesen letzten Vers. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Amen.